Wir haben jetzt eine Zeit hinter uns, wo es nur mit Skype ging. Und in dieser Zeit haben wir uns das Buch oder den Brief, den ersten Timotheusbrief angeschaut. Und ich fand, es war eine sehr gute und reiche Zeit. Und wir sind zu Ende gekommen mit dem ganzen Brief. Und die Frage war natürlich, wie geht es jetzt weiter? Und wir haben in der Gemeinschaft den Eindruck, es ist gut, wenn wir dort weitermachen, wo wir Corona-bedingt aufgehört haben. Nämlich, wir waren im ersten Buch Samuel und da kehren wir jetzt wieder zurück. Und was machen wir dort? Wir haben in diesem Buch bis jetzt immer wieder verschiedene Personen angeschaut. Personen, die damals gelebt haben, Personen, die Bilder sind und Personen, die uns was zu sagen haben. Und der letzte Stand war, wir haben uns angeschaut, die berühmte Geschichte zwischen David und Goliath. Kennt jeder, ich denke sogar die Bibel nicht kennen, kennen die Geschichte. Und wir haben da zwei Versammlungen davon gehabt. Und ich weiß, in einer war ich nicht, in der letzten, die war wohl sehr reich, was ich so mitbekommen habe. Aber dort war es relativ, ich möchte sagen, nicht so schwer. In jedem Fall ist David ein wunderbares Bild, sicher auf den neuen Menschen und ein wunderbares Bild auf Christus. Und der Goliath ist ein deutliches Bild auf den Feind, auf den alten Menschen und auch auf Satan. Und heute wollen wir mal weitergehen und wir kommen zum Kapitel 13. Und dort schauen wir, Kapitel 18, aber ich fange mit 13 an, deswegen. Entschuldigung, wir kommen ins Kapitel 18 und dort wird uns eine Geschichte, wird uns vor allem eine Person präsentiert und diese Person heißt Jonathan. Das ist sicher nicht eine Geschichte, die jeder so auf Anhieb kennt. Also wir kennen sie, denke ich, schon. Gell, sagt der Jonathan was? Das ist nicht okay. Klar, das ist in 1. Samuel, das ist zuerst heute Morgen auch was über den Jonathan. Und fangen wir damit an, dass wir ihn erstmal vorstellen. Damit man ein bisschen was erkennt, was der Herr uns mit ihm zeigen will, möchte ich ihn ein bisschen erstmal beschreiben. Jonathan bedeutet, Jahwe hat ihm gegeben. Oder Jahwe hat gegeben. Oder du könntest noch weiter, ich finde es noch besser, statt Jahwe zu sagen, der ich bin hat gegeben. Gell, der Herr ist der ich bin. Und er hat gegeben, er hat uns viel gegeben. Und das ist der Name von Jonathan, ein sehr schöner Name. Und wer war dieser Jonathan? Er war der erstgeborene Sohn von Saul. Also, wir haben ja jetzt wieder eine Tafel, das sind wir alle ganz glücklich. Und ich möchte für die, die hier sind, kurz was an die Tafel malen. Und zwar male ich an die linke Seite von der Tafel den David. Und auf die ganz rechte Seite von der Tafel male ich den Goliath. Also den Namen schreibe ich halt nur hin. Mit TH.
Egal.
Das kannst du mit T und mit TH schreiben, außer mit TH.
Egal.
Einfach mal so als Gegensätze, ja, zwischen David und Goliath, da ist ein großer Unterschied. David ist wirklich ein Bild, wie schon gesagt, einerseits er ist der, der Christus ist der Sohn Davids und es heißt, David ist wirklich ein wunderbares Bild auch auf Christus und auf den neuen Menschen und der Goliath ist eben genau das Gegenteil. Und wenn man jetzt den Vater vom Jonathan anschaut, den Saul, über den haben wir ja schon gesprochen, wo würdet ihr denn hin platzieren?
In die Mitte.
In die Mitte. Ich würde sogar sagen, bei ihm ist es schwierig, weil man muss sehen, wie hat er angefangen und wie hat er geendet. Wenn du ihn, den Goliath, anschaust, der hat immer rechts angefangen und rechts geendet. Das ist ein Philister, das ist ein Feind, der war nie auf der anderen Seite. Bei Saul, finde ich, ist es schwierig, weil wir haben ja beim Betrachten von Saul gesehen, dass es gab am Anfang das schöne Elemente bei Saul. Das heißt, Gott hat ihm ein anderes Herz gegeben. Wir haben auch gesehen, er war sogar im Geist, ja, er hat im Geist geweissagt, der Geist ist über ihn gekommen. Deswegen würde ich sagen, ich würde den Saul etwas links von der Mitte, nicht ganz bei David, ansetzen, aber ich würde sagen, das war sein Start. Und leider hat sich der Saul von links nach rechts gearbeitet und das war sein Ende. Ich würde nicht sagen, er war wie Goliath, aber er ging in diese Richtung. Er hat gut angefangen, aber nicht gut geendet. Also, so wie er angefangen hat, war es gut, aber so wie er geendet ist, das wollen wir nicht. Und jetzt möchte ich heute Morgen mit euch den Jonathan anschauen. Und wir schauen ein paar Verse und dann sehen wir mal, wo man den Jonathan in diesem Bild einordnen würde. Erstmal so ein bisschen kleinwissende Information über ihn. Wer ihn noch nicht so kennt, wie die Ellen, die kriegt jetzt ein bisschen Input. Also, wir machen es so, damit ihr auch ein bisschen mehr beteiligt seid, dürft ihr immer ein paar Verse lesen. Also die Zuhörer über Skype. Wir fangen damit an mit 1. Samuel Kapitel 13. Darf jemand die Verse 2 oder vielleicht Loran oder Heinz, also 1. Samuel 13, 2 und 22. Genau,
und Saul erwählte sich aus Israel 3000 Mann. 2000 waren bei Saul zu Michmas und auf dem Gebirge von Bethel. Und 1000 waren bei Jonathan in Gibea, in Benjamin, den Rest des Volkes aber entließ er einen jeden in sein Zelt.
Amen.
Und 22.
Und 22, genau.
Und es geschah am Tag des Kampfes, dass weder Schwert noch Speer in der Hand des ganzen Volkes gefunden wurde, das mit Saul und mit Jonathan war. Nur bei Saul und seinem Sohn Jonathan fanden sie sich vor.
Amen. Also warum habe ich die zwei Verse gebracht? Um einfach zu zeigen, Saul und Jonathan waren beide die Heerführer. Saul der König und Jonathan, wie es hier in Vers 2 heißt, er hatte immerhin 1000 Mann, die er bedient oder angeführt hat. Und er und Saul waren die Personen, die hervorgestochen sind. Sie haben den ganzen Kampf geleitet. Also wenn man so will, Jonathan und Saul hatten eine hohe Position jetzt mittlerweile in Israel eingenommen. Jonathan war aber nicht nur ein Führer, sondern, und jetzt kommen wir weiter, er war auch ein Erfolgreicher im Kampf. Also es gibt sehr viele Verse, und da will ich ein, zwei lesen, die zeigen, dass er anders war im Kampf wie sein Vater Saul. Und da kann man den Vers 3 lesen. Wer noch zuhört, bitte. Also, Entschuldigung, 1. Samuel, Kapitel 13, Vers 3.
Und Jonathan schlug den Wachtposten der Philister, der in Gibea war, und ganz Israel ins Horn stoßen und sprach, die Hebräer sollen es hören.
Also der Jonathan war nicht nur einer, der angeführt hat, sondern er hat auch gesiegt. Und jetzt lesen wir mal eine ganz kleine Geschichte, die so zeigt über ihn. Das finde ich eigentlich sehr wichtig. Vielleicht kann das Haus Schautz lesen. Das ist in 1. Samuel 14, Vers 1. Dann die Verse 6 bis 15.
Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu dem Waffenträger sagte: Komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber teilte er es nicht mit. Und dann Vers 6
bis... Ja, genau, 6 bis 15.
Und Jonathan sprach zu dem Waffenträger: Komm, lass uns hinüber zu dem Posten diese Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen.
Amen.
Und sein Waffenträger antwortete ihm: Tu alles, was du vorhast. Geh nur hin, sieh, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Und Jonathan sagte: Siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen und uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen: Halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind, und nicht zu ihnen hinausgehen. Wenn sie aber so sprechen: Kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Und beide zeigten sich dem Posten der Philister. Da sprachen die Philister: Siehe an, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, in denen sie sich versteckt haben. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sagten: Kommt zu uns herauf, so wollen wir es euch schon lehren. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger: Steig hinauf mit mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben.
Amen.
Und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und sie fielen vor Jonathan zu Boden, und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, an die 20 Mann. Sie fielen etwa auf eine halbe Furchenlänge eines Jonathan
Acker. Genau. Und der letzte Vers lese ich. Und es entstand ein Schrecken im Lager auf dem Feld und unter dem ganzen Kriegsvolk, auch der Posten und die Schar, die das Land verwüsten sollte, erschraken, und die Erde erbebte, und so entstand ein Schrecken Gottes. Amen. Ja, in diesen Versen gibt es wirklich auch was zu gewinnen. Gell? Jonathan sagt in Vers 6, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Wenn wir so eine Aussage hören, das war jetzt nett, der saß nicht auf dem Sofa, ja, hat so alles theoretisch betrachtet, sondern vor ihm waren die Wachen der Philister. Und die waren auch nicht irgendwie nur so vor ihm, sondern die waren oben auf dem Berg. Er musste mit Hände und Füße hoch, das heißt, die waren irgendwo steil da oben, ja. Und jetzt sagst du: Wollen wir mal rauf? Der Herr kann durch viel oder wenig helfen. Was zeigt uns das?
Dass er viel Glauben konnte.
Er hatte viel Glauben. Er hat Glauben, der, ich sag mal so, auch seine Wurzeln darin hatte, dass er den Herrn schon erfahren hat. Weißt du, sowas machst du nicht, wenn du nicht den Herrn schon erfahren hast. Du gehst hoch und wie viel trifft er da oben? 20 Leute. Also das war jetzt nicht so, da saßen zwei Philister halb krank mit Gipsfuß und so, sondern da waren richtig viele Leute. Und er geht zu zweit, gehen sie da hoch und schlagen die Philister im Glauben. Und das erinnert mich sofort an ein Vers im 3. Mose, Kapitel 26, Vers 8. Der Schwolle ist Hannah. Sie freut sich. 26, Vers 8.
5 von euch werden 100 nachjagen und 100 von euch werden 10.000 nachjagen und eure Feinde werden vor euch durchs Schwert fallen.
Das war jetzt 3. Mose 26, 8. Immer dann, wenn das Volk mit dem Herrn eins war, dann war es kein Problem für sie, den Feind zu schlagen. Gell? Dann war es auch egal, wie viele Feinde da waren. Wie sagt der 5 werden, wie viel schlagen?
100.
Also wie viel schlägt Eumer? 20. In dem Fall waren es, das waren die Philister waren in Unterzahl, habt ihr gemerkt? Gell? Sie waren zu zweit, sie hätten 40 schlagen können, aber es waren halt nur 20 Gegner da, deswegen haben sie nur 20 geschlagen. Das bedeutet, sie waren hier eins mit dem Herrn. Und der Herr hat sie gesegnet. Der Herr hat den Jonathan und seinen Waffenträger gesegnet. Und das Ergebnis war nicht nur, dass sie diese 20 geschlagen haben, sondern als Ergebnis kam sogar ein Schrecken Gottes über das Heer. Wenn man die Geschichte liest, vorher waren sie eigentlich schon fast geschlagen. Da waren sie schon fast am Verlieren und jetzt passiert das und es wendet den ganzen Kampf. Das heißt, der Glaube Jonathans, sein Vertrauen in Gott, hat jetzt eine Situation kolossal geändert und hat dem Herrn oder dem Volk oder dem Volk Israel den Weg bereitet, einen Sieg zu erringen. Also, was kann man sagen? Jonathan war wirklich, er war ein Anführer. Saul war auch ein Anführer. Saul war sogar der König. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es über Saul so eine Gegebenheit gibt, dass er so im Glauben, im Vertrauen auf den Herrn sich gegen die Feinde gestellt hat und auch gewonnen hat. Ich habe geschrieben, er vertraute auf Gott, er war erfolgreich im Kampf und eine weitere Eigenschaft von ihm, die ihn von seinem Vater Saul unterscheidet, er hielt, was er schwor. Weißt du, der Saul hat einiges geschworen und hat nichts davon gehalten. Ich mache mal ein Beispiel. In 1. Samuel Kapitel 20, das ist jetzt, da geht es jetzt, machen wir einen Sprung nach hinten. Da kommt schon David rein, aber es ist trotzdem, finde ich, wichtig. 1. Samuel 20, 12 bis 14. 16. Ich glaube, ich will es vielleicht du lesen.
Ja. Der Herr, der Gott Israels, ist Zeuge, dass ich meinem Vater morgen oder übermorgen.
1. Samuel, Kapitel 20, Vers 12. Und Jonathan sagte zu David, so geht es bei mir los. Okay, Entschuldigung.
Und Jonathan sagte zu David, der Herr, der Gott Israels, ist Zeuge, dass ich meinen Vater morgen oder übermorgen um diese Zeit austausche. Und siehe, steht es gut um David und ich. Und siehe, steht es gut um David, und ich sende da nichts zu dir und enthülle es deinem Ohr. Dann tue der Herr dem Jonathan das an und füge so hin. Wenn es aber meinem Vater gefällt, bös über dich zu bringen, dann werde ich es deinem Ohr enthüllen und dich ziehen lassen, dass du in Frieden weggehen kannst und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und nicht nur solange ich noch lebe und nicht nur an mir erweist die Gnade des Herrn, dass ich nicht sterbe, sondern auch meinem Haus entziehe niemals deine Gnade. Auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids Mann für Mann vom Erdboden vertilgen wird. Also das ist dann da schloss Jonathan mit dem Haus David einen Bund und sprach, der Herr fordere es von der Hand der Feinde Davids.
Hier sind wir schon weit in der Geschichte, da kommen wir nachher erst hin eigentlich, aber ich habe es deswegen auch gebracht. Dieser Abschluss hier ist eigentlich ein Abschluss und dazwischen sind einige Dinge, wo berichtet wird, dass Jonathan mit dem David einen Bund schloss. Und hier kommt hier auch sehr klar raus, er ist fest und steht für David gegen seinen Vater. Das werden wir nachher noch ein bisschen klarer sehen. Und Jonathan steht zu dem, was er sagt. Also wenn Jonathan dir was geschworen hat, dann ist er auch dazu gestanden. Auch wenn sein Vater damit nicht einverstanden war. Auch wenn es für ihn Nachteile bedeutet hat. Jonathan hat auch viel weiter gesehen und war voller Vertrauen auf die Zukunft und darauf, dass der Herr die Sache richtig richten wird. Ich habe jetzt keine negativen Dinge gebracht, aber es gab eine Stelle zum Beispiel, da will der Saul den David umbringen und der Jonathan steht für den David ein. Und dann schwört der Saul, ich werde dich nicht umbringen. Und drei Verse weiter heißt es, und er beschloss ihn umzubringen. Also, wenn wir jetzt hier dieses Ding anschauen, muss ich sagen, ich würde fast manchmal Saul lieber sogar dahin machen. Es ist so ein gefallener Entwicklung, ja. Am Schluss, er sagt, ich bringe ihn nicht um, und drei Verse weiter sagt er, ich bringe ihn um, ja. Das heißt, Saul hat sich vollkommen negativ entwickelt. Und der Gegensatz ist Jonathan. Jonathan steht bis zum Ende für David ein. Und jetzt schauen wir uns mal seine Beziehung zu David an. Die ist sehr spezial. Ich muss mich beeilen, ich habe zu viele Verse aufgeschrieben. Ich lese mal selber ein paar, sonst kommen wir nicht durch. Da heißt zum Beispiel in Kapitel 18, Vers 1 bis 4, und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb, wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte, wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David, und seinen Waffenrock, und zog sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Diese Verse allein sind schon sehr beeindruckend und zeigen das Verhältnis zwischen David und Jonathan. Wir haben vorher gelesen, es gab in Israel wie viele Schwerter am Anfang? Es gab zwei. Der König hatte eins und Jonathan. Das war was sehr Besonderes, was Kostbares, ja. Und was macht der Jonathan? Er gibt dem David sein Schwert. Im Grunde genommen, wenn du jemandem dein Schwert gibst, weißt du, was das bedeutet im Kriegsgeschehen? Das bedeutet eigentlich Kapitulation. Waffenherr heißt es immer, wenn du jemanden besiegt hast, ja. Es hat was mit Unterwerfung zu tun. Er gibt sogar seinen Waffenrock ab, gell. Seinen Bogen, er ist jetzt in dem Fall waffenlos, ja, schutzlos. Er kann sich gar nicht mehr wehren, er übergibt sich quasi damit. Und das tut er aufgrund von was? Aufgrund der Liebe. Gell? Die Liebe hat es in Jonathan hervorgebracht. Er hat den David so geliebt, dass er ihm praktisch alles gegeben hat. Und irgendwie ging es mir so, ich musste an Matthäus denken, wo der Herr sagt, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Hier heißt es ja auch, er liebte ihn wie seine eigene Seele. Also Jonathan war schon ein Mensch, der David in besonderer Weise geliebt hat. Und er hat seine Liebe hat auch bewirkt, dass er dem David viel Gutes gewünscht hat. Dazu lesen wir mal, oder ich lese es vor, Kapitel 20, Vers 13. Da sagt er, ich lese ab 12. Und Jonathan sagte zu David, der Herr, der Gott Israels, ist Zeuge, dass ich meinen Vater morgen oder übermorgen um diese Zeit ausforsche. Das hat er die Luba schon gelesen. Und siehe, steht es gut um David und ich sende dann mich zu dir und enthülle es deinem Ohr, dann tue der Herr dem Jonathan das und füge so hinzu. Wenn es aber meinem Vater gefällt, Böses über dich zu bringen, dann werde ich es deinen Ohren enthüllen und dich ziehen lassen, dass du in Frieden weggehen kannst. Weißt du, das allein finde ich schon stark. Es interessiert ihn nicht, was sein Vater für eine Haltung gegen David hat. Er lässt sich nicht von der negativen Haltung von Saul gegenüber David anstecken, sondern er steht für David. Er liebt ihn und er steht für ihn. Der Saul ist sein Vater, der Saul ist der König. Seine ganze Position hängt von Saul ab. Aber das ist ihm nicht so wichtig wie David. David ist ihm wichtig. Warum? Weil er ihn liebt. Und er endet dann, es heißt der Vers 13, und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Ja, also das zeigt einfach, er wünscht ihm wirklich Segen. Er will, dass der David gesegnet wird und mit dem Herrn auch vorangeht. Und in Vers 42 heißt es dann sogar, und Jonathan sagte zu David, geh hin in Frieden, was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben. Dafür wird der Herr zwischen mir und dir und zwischen meinen Nachkommen und deinem Nachkommen auf ewig Zeuge sein. Ja, er wünscht ihm was Gutes, er ist für ihn und er weiß, dass am Ende dieser David der neue König wird. Und er weiß auch, dass er nie König wird. Das Problem von Saul war, er war am Anfang, als er angefangen hat, ein demütiger Mensch. Er sagt, wer bin ich? Ich bin aus dem Stamm Benjamin. Der kleinste Stamm unter allen Stämmen. Ich bin ein Nichts. Aber seine Entwicklung war am Schluss, er war König. Und er wurde König durch Gott, weil Gott ihn erwählt hat. Gott hat ihn verworfen, aber er wollte weiterhin König werden, bleiben. Und er wollte auch, dass Jonathan König wird, obwohl Gott ja sein Königtum verworfen hat. Gott hat gesagt, ich habe mir David erwählt, den Mann nach meinem Herzen. Und Saul denkt, er kann Gott austricksen. Er kann Gott besiegen. Gott hat David erwählt und er denkt, er kann David umbringen. Wie kannst du sowas denken? Das kannst du nur denken, wenn du in der Finsternis bist. Wenn du das Licht hast, dann wirst du sehen, Gott kommt immer ans Ziel. Du kannst, wie sagt der Jonathan, der Herr kann durch wenig oder viel helfen. Du kannst diesen Gott nicht aufhalten. Und wenn dich Gott verworfen hat, dann hat er dich verworfen. Und wenn Gott das Königtum von Saul genommen hat, dann hat er es genommen. Aber was macht Saul? Er akzeptiert es nicht. Er kämpft dagegen. Und was macht Jonathan?
Er steht zu David.
1. Samuel, was habe ich mal aufgeschrieben? Irgendwo habe ich den Vers. Ja, das ist 20:31 muss es sein, das ist in diesem Kapitel, da sagt er nämlich,
das nächste. Denn all die Tage, die
der. Nee, warte mal, das ist der. Ja, warte mal bitte.
Denn all die Tage, die der Sohn Isais auf Erden liebt, ist weder du noch dein König seist, hat Stand.
Ja, genau.
Und nun, also.
Genau, also das ist eigentlich der Saul, der das sagt, er sagt. Denn all die Tage, die der Sohn Isais auf Erden lebt, wirst weder du, das sagt er zu Jonathan, noch deine Königsherrschaft Bestand haben. Und nun schicke hin und lass ihn zu mir bringen, denn er ist ein Kind des Todes. Das war die Haltung von Saul. Er weiß, David ist der König, von Gott berufen. Aber was mache ich? Ich bringe ihn einfach um. Und schon bin ich König, weiterhin. Das ist das Denken des gefallenen Menschen, das ist das Denken Satans. Er hat gedacht, er kann Gott aufhalten. Dann kam der Herr und hat gedacht, okay, bringen wir den Sohn um, dann haben wir es geschafft. Dann haben sie Jesus ans Kreuz gebracht und was ist passiert? Er war besiegt. Du kannst nicht gewinnen gegen Gott. Der Herr hat gewonnen und er wird immer gewinnen. Ja? Und dann Vers, ja genau, den suche ich eigentlich. Das ist in Kapitel 23, Vers 17. Das ist mein letzter Vers, noch ziemlich der letzte, nicht der ganz letzte, aber 23, 17. Das sagt, er sagt dann der Jonathan wieder zu David und er sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Ja, Saul will ihn umbringen und Jonathan sagt zu ihm: Fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden. Jonathan war klar, er wird König über Israel werden, also der David. Und ich werde der Zweite nach dir sein. Das war leider, hat sich das nicht erfüllt. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist. Das ist eigentlich ein Vers. Weißt du, genau, wie es ist. Saul weiß genau, was Gott macht. Aber er meint, er kann Gott gegen Gott kämpfen und Gott irgendwie besiegen. Und Jonathan akzeptiert es. Und jetzt bin ich eigentlich ja schon am Ende, weil über den Vers möchte ich nur ein bisschen Gemeinschaft haben. Jonathan weiß, dass dieser David König wird. Er weiß, dass Gott den Saul verworfen hat. Er sieht auch die Entwicklung von Saul. Es gibt sogar eine Stelle, da steht Jonathan für den David ein. Und was macht sein Vater Saul? Er ergreift das Speer und will den Jonathan umbringen. Es gibt ja einmal die Stelle, wo er das Speer zu dem David nachschmeißt, aber es gibt auch einmal, wo er vor Zorn den Speer nimmt und schon den Jonathan erstechen will, weil er sich für den David eingesetzt hat. Okay, jetzt so ziemlich am Ende zu, wo würdet ihr den Jonathan eingruppieren? Kai, an den Täfelchen. Wie weit links?
Ganz links.
Ganz links zum David. Mach ihn nicht. Ich mache ihn dahin.
Ja.
Warum mache ich ihn nicht ganz links? Für mich ist Jonathan unglaublich positiv. Von ihm kann man unglaublich viel Positives lernen. Du siehst, er liebt den David. Du siehst, er kämpft für den David. Er gibt für den David, er schwört den Herrn, er hält es, alles positive Dinge, er vertraut auf den Herrn, er kennt den Herrn, das finde ich wunderbar an ihm. Aber etwas gefällt mir an ihm, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, das können wir nachher ja Gemeinschaft haben. Warum ich ihn jetzt nicht ganz so weit links mache, ist der Grund, er hat einen Makel. Er hat einen Makel. Eigentlich aber zwei. Das erste Problem ist, er ist der Sohn von Saul. Da kann er nichts dafür. Der zweite, da kann er was dafür. Als David ging, sag ich, hätte er mit David gehen müssen. Er ist nämlich bei Saul geblieben und ist gestorben mit Saul. Am Ende, nachdem David geht, hörst du von Jonathan kaum noch was. Es gibt noch zwei, paar wenige Verse, die auch positiv sind. Und dann kommt in Kapitel 31, Jonathan stirbt am Ende neben seinem Vater Saul. Also für mich ist Jonathan eine sehr positive Person, die aber eines nicht geschafft hat. Sie ist dem Saul treu geblieben. Und also wir sind heute im neuen Bund. Und auch selbst damals war es schon so, dass Gott jeden aufgefordert hat, für sich selber zu entscheiden. Es gab ja mal eine Zeit, da heißt es, der Sohn wird um der Sünde des Vaters willen sterben. Und dann gibt es eine Stelle, da sagt der Herr, das gilt nicht mehr. Sondern jeder stirbt, warum? Um seiner eigenen Sünde. Und was für mich bei Jonathan tragisch ist, ist, obwohl er das gesehen hat, obwohl er das gelebt hat, es war nicht in meinen Augen nicht der Weg. Er hätte, ich denke, dass Gott ihm diesen Raum gegeben hat. Er hätte auch anders diesen letzten Schritt wählen können. Er hätte sagen können, okay, mein Vater hat das Königtum verloren, Gott hat es dir gegeben, Sein Vater will dich umbringen, ich möchte eigentlich nicht dem Saul dienen, ich möchte eigentlich dir dienen. Hätte ich mir vorstellen können, dass er das anbieten hätte können. Und ich glaube, dann hätte er auch einen Segen ererbt. So ist er bei alledem, was so positiv ist, ist am Ende mit Saul gestorben. Leider. Und was sagt uns Jonathan heute? Ich habe mir aufgeschrieben, genau, einen Vers habe ich sogar. Kämpfe nicht gegen Gott, hat er auch nicht gemacht. Liebe, was Gott liebt, hat er gemacht. Aber geh nicht auf den Weg der Väter. In 1. Petrus 1, 17 bis 18. Das ist noch der letzte Vers. Willst du lesen? Kannst du auch die Bibel nehmen. Roschka, egal. 1. Petrus 1, 17 bis 18.
Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so durchlauft die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, da ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eigenen durch die Väter überlieferten Wandel.
Amen. Das hat mich irgendwie, dieser Vers hat mich da erinnert, vielleicht passt er auch nicht, aber. Und da heißt, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet. Gell, das müssen wir einfach sehen. Er schaut nicht die Person erstmal an, sondern er schaut, was wir tun. Du wirst nicht verworfen von Gott, weil du jetzt ein Meier bist oder ein Müller bist. Gell, im Dorf früher, wo ich aufgewachsen bin, da hat schon gereicht, je nachdem wie du heißt, und war schon verworfen. Wir hatten eine Familie, die hieß Weigold, die waren 13 Kinder. Wenn du gesagt hast, ich bin in Weigold, dann war schon verworfen. Jeder hat dich verworfen, weil was bei 13 Kindern kann da nichts Scheiß rauskommen. Gell? Aber der Herr sagt, es ist nicht so, wo du herkommst, sondern nach jedem Einzelnen, nach deinem Werk wirst du gerichtet. Gell? Und er sagt, so durchlauft die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Gell? Wir werden gerichtet nach dem, wie wir leben. Und dann heißt es ja noch weiter, so bin ich eigentlich auf den Vers gekommen, von eurem eigenen durch die Väter überlieferten Wandel. Wir dürfen nicht den Wandel unserer Väter nachmachen. Wenn dein Vater ein Götzendiener ist, was bist du dann? Hoffentlich kein Götzendiener. Gell, von Abraham heißt doch, sein Vater war Götzendiener. Aber von Abraham heißt auch, er ist der Vater des Glaubens. Er ist kein Götzendiener geblieben. Er hat sich zum Vater des Glaubens entwickelt. Und wie schon gesagt, ich denke, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck. Wenn ihr das nicht teilt, habe ich da gar kein Problem damit. Für mich ist Jonathan sehr positiv, aber er hat in meinen Augen, und deswegen gibt es vielleicht auch die Geschichte, den Fehler gemacht, dass an einem bestimmten Punkt hätte er sich müssen, meiner Meinung nach, von Saul trennen. Er ist den Weg des Vaters gegangen, obwohl es klar war, dass dieser Weg negativ enden wird. Es ist ein Weg des Todes am Ende gewesen, weil er war gegen Gottes Vorsatz. Und ich hoffe doch, dass wir, oder zumindest uns, mir sagt er was, sagt es halt was, ich habe mir geschrieben am Schluss, bleibe nicht bei Saul. Hoff nicht, dass du doch noch König wirst. Bleib nicht da, weil du halt der Erstgeborene bist, sondern entscheide dich für Gott. Aber wie schon gesagt, lass uns Gemeinschaft noch darüber haben.